Guten Morgen, ihr Lieben. Schön, wieder bei euch zu sein. Jeder von uns hat eine Vergangenheit, die Jüngeren etwas weniger, die Älteren etwas mehr. Wir reden gerne davon, dass unsere Vergangenheit uns zu dem gemacht hat, was wir sind. Das ist nicht falsch, aber es ist auch nicht vollständig. Einen Aspekt übersehen wir dabei, denn wir hatten und haben auch immer eine Zukunft. Eine Zukunft, die mit den Erwartungen, die wir an sie haben, einen ganz wesentlichen, vielleicht sogar den wesentlichen Faktor für unser Leben in der jeweiligen Gegenwart ausmacht. Die Zukunft hat mindestens so viel Macht über uns wie die Vergangenheit. Was wir als Zukunft erwarten, das prägt unser Leben in der Gegenwart. Träume, Wünsche, Ideen, Ideale haben eine sehr große Bedeutung für unsere Lebensgestaltung, unseren gesamten Lebensstil. Unsere Gewohnheiten, unsere Denkweisen, unsere religiösen Ansichten, auch die, sind ein Ergebnis unserer Vergangenheit. Erlebnisse, Verletzungen, Traumata haben uns geprägt und sie prägen nach wie vor unser Handeln und sind die Motive für vieles an unserem Verhalten. Die Schatten unserer Vergangenheit können die Riesen unserer Gegenwart sein. Aber wir sind nicht nur das Ergebnis unserer Vergangenheit, die Opfer von Tätern, die außerhalb von uns sind. Denn meine Ziele, meine Träume, meine heimlichen Wünsche, meine verborgenen Ideale prägen mich genauso wie meine Vergangenheit. Die Vergangenheit kann für jeden Menschen eine Unmenge an Ereignissen liefern, aus denen ich Entschuldigungen beziehen kann, warum ich dies oder das tue oder ihm lasse. Ich habe mein Ziel im Auge und bediene mich meiner Vergangenheit, damit ich jederzeit ein gutes Alibi für mein Verhalten habe. Zwischen Vergangenheit und Zukunft steht mein Ego als verantwortlich entscheidende Instanz. Habe ich die falschen Ziele und Hoffnungen, habe ich auch die falschen Rückgriffe auf meine Vergangenheit, um das zu tun, was ich tun will. Jeder hat da seine eigene Methode, wie er sich der Vergangenheit bedient, um seine Zukunft und unter Umständen die negativen Motive mit einem Alibi zu verschleiern. Denn die Vergangenheit liefert dazu genug Material. Meine Ziele prägen mich. Die Zukunft prägt auch unsere Gegenwart. Es ist also ungemein wichtig, woher wir unsere Träume, unsere Visionen holen. Bilder, denen man Endgültigkeit gibt, also Gültigkeit bis zum Ende, die haben die stärkste Wirkung auf unser Dasein. Ich lese aus dem Buch der Offenbarung, Kapitel 21, die Verse 1 bis 7. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Darauf sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Und er befahl mir: Schreibe die Worte auf, die du eben gehört hast, denn sie sind wahr und zuverlässig. Dann sagte er zu mir, nun ist alles erfüllt. Ich bin das Alpha und das Omega, der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Und ich werde sein Gott sein, und er wird mein Sohn sein. Bestimmt gab es in deinem Leben Momente, in denen du gesagt oder gedacht hast, das ist neu. Ich meine jetzt nicht das neue Auto mit ein paar technischen Spielereien mehr oder ein ungewohntes Essen mit ganz unbekannten Gewürzen. Ich meine einschneidende Erfahrungen im Leben, wo wir sagen, das verändert alles. Das ist wirklich neu. Da tut sich eine ganz andere Welt auf. Die großen Ereignisse in unserem Leben sind sicher solche Erfahrungen. Die Hochzeit, die Geburt eines Kindes, die Heilung von einer lebensbedrohlichen Krankheit. Johannes zeichnet ein atemberaubendes Bild vom neuen Himmel und von der neuen Erde. Und er verwendet dabei genau diese Bilder. Die Stadt ist schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Eine Hochzeit. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Eine letzte neue Geburt. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Die ganz große Heilung. Das sind starke Bilder, große Bilder. Aber wir sollten nicht bei diesen Bildern stehen bleiben. Wir würden sonst das Bild, das Johannes zeichnet, kleinreden. Das liegt in der Natur von Symbolen und die Offenbarung ist voll von Symbolen. Johannes betont an jedem einzelnen Punkt, es wird so sein wie das, aber viel, viel mehr. Der neue Himmel und die neue Erde werden auf eine neue Art neu sein. Sogar das Neusein wird neu sein. Gott sagt, ich mache alles neu. Alles. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. So beginnt die Bibel. Am Ende, das ja kein Ende ist, sondern ein neuer Anfang. Am Ende erschafft Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde. Viele Menschen haben das gelesen in der Erwartung, dass vom Himmel die Rede ist. Aber da verpassen sie was. Es geht nicht darum, dass der Himmel die vollkommene Welt ist, in die wir vielleicht eines Tages umziehen und die Erde ein heruntergekommener, zweitklassiger, vorübergehender Aufenthaltsort, den wir eines Tages für immer verlassen. Die Erde ist ein wunderbarer Teil von Gottes wunderbarer Schöpfung. Auf der Erde gab es den Sündenfall. Aber auch im Himmel gab es eine Rebellion gegen Gott. Da bricht sogar ein Krieg aus. Gottes zweiteilige Welt braucht in beiden Teilen Erneuerung. Und wenn das geschafft ist, dann haben wir nicht nur einen neuen Himmel, sondern einen neuen Himmel und eine neue Erde. Dann sind beide vollständig und für immer miteinander verbunden. Das ist das, was Gott von Anfang an vorhatte. Er schuf die Himmel und die Erde und auf der Erde den Garten Eden. Und da setzte er den Menschen rein und der Mensch sollte von Eden aus die ganze Erde bevölkern und die ganze Erde zu einem Eden machen. Gott hatte seinen himmlischen Rat und wollte auf der Erde einen irdischen Rat. Sein Ratssitz auf der Erde war Eden. Und beide, der himmlische und der irdische Rat, sollten gemeinsam regieren. Die Wesen im Himmel und die Wesen auf der Erde hat Gott als seine Ebenbilder geschaffen. Ebenbilder konnten sie nur sein, wenn sie einen freien Willen hatten wie ihr Schöpfer und damit auch die Möglichkeit der Ablehnung, der Rebellion. Und das passierte, und zwar auf der Erde und im Himmel. Von beidem, der Rebellion im Himmel und der auf der Erde, erzählt die Bibel. Und sie erzählt davon, was Gott alles unternahm, um seine Ebenbilder wieder zu sich zurückzuholen. Im Garten Eden beginnt die Idee des Reiches Gottes auf der Erde. Und es ist kein Zufall, dass die Bibel in der Offenbarung mit der Vision einer neuen Erde, eines neuen Eden, endet. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. In der antiken Welt war das Meer ein Ding der Furcht. Es war unberechenbar und unbezähmbar. Es war ein Ort, an dem die Menschen nicht leben konnten. Also wurde das Meer oft als Metapher für Chaos, Zerstörung und Tod verwendet. Die Macht und die chaotische Widerspenstigkeit des Meeres wurden im Alten Testament durch einen Drachen oder ein Seeungeheuer symbolisiert. Bilder vom Meer transportieren diese Idee vom Anfang der Bibel an. Das Wasser der urzeitlichen Tiefe am Beginn der Schöpfung muss von Gott beruhigt und zurückgehalten werden. Die Niederlage der Ägypter geschieht, wenn das Meer seinem Schöpfer gehorcht. Jesus wandelt auf dem Meer und unterwirft es augenblicklich. Diese Vorfälle symbolisieren die Macht über das Chaos und über alles, was der Menschheit Schaden und Tod bringen könnte. Die Abwesenheit von Chaos bedeutete, dass alles in perfekter, göttlicher Ordnung und Ruhe war. Aus diesem Grund endet die Offenbarung so, wie sie endet, mit der Rückkehr Gottes, um dauerhaft mit seiner Familie auf einer neuen Erde zu leben. Wenn Eden kommt, gibt es kein Meer mehr. Alles, was ursprünglich in Gottes Vision eines globalen Gartens Eden vorgesehen war, ist dann eingetreten. Das endgültige Eden hat keinen Tod. Die Entscheidungen der Ebenbilder Gottes, die Gottes Plan behinderten, die im Himmel und die auf der Erde, sind abgehandelt worden. Alle Ebenbilder, menschliche und himmlische, die im neuen Eden wohnen, haben richtig gewählt. Sie haben geglaubt, dass Jahwe der Gott der Götter ist und dass sein Weg der beste ist. Ihr Wille hat sich mit seinem Willen in Einklang gebracht. Im neuen Anfang ist alles abgelöst. Das ist das tröstlichste Bild der Bibel. Alles, was uns hier Schmerz und Schaden bereitet hat, ist in der Begegnung mit dem wiedergekommenen Christus aufgelöst. Alles Erste vergeht: der Antichristus, der falsche Prophet, der Drache, Satan, die Sünde, der Tod, das Meer, die Tränen des Leids, der Trauer, der Verzweiflung. Aber auch die inneren Tränen, die nicht geweinten, die zurückgehaltenen, unterdrückten Tränen. Gott wird alle Tränen abwischen. Gott selbst. Ist das nicht ein unglaublich schönes Bild? Diese sanfte, liebevolle Geste führt nicht irgendein niedriger himmlischer Angestellter aus, sondern Gott selber. Das zeigt uns etwas vom Charakter Gottes. Das Leid vergeht, der Schmerz, alles Weh, alle Mühsal, der erste Himmel und die erste Erde. Es vergeht auch der Glaube. Denn jetzt müssen wir nicht mehr glauben, wir sehen. Auch die Hoffnung vergeht. Denn jetzt haben sich alle Hoffnungen erfüllt. Im Neuen ist das Alte aufgelöst. Jetzt gilt die Welt, die am Ostersonntagmorgen vor knapp 2000 Jahren begonnen hat. Was früher war, ist vergangen. Jetzt gibt es den neuen Himmel und die neue Erde, das neue Eden, die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Sie kommt aus dem Himmel herab als eine neue Wirklichkeit. Sie kann nicht von Menschen gemacht werden. Sie ist das Ende unseres Bemühens und das Geschenk, das ganz und gar von Gott kommt. Die Wohnung Gottes bei den Menschen, dass Gott unter den Menschen wohnt, ist die Erfüllung all unserer Wünsche nach Geborgenheit. Der Bräutigam selbst hat das Haus geschmückt für die Heimholung der Braut. Und jetzt holt er sie in sein Haus, das er bereitet hat. In Jesus kam Gott in eine ahnungslose Welt und zu einem ablehnenden Volk. Das Gleiche tut er jetzt in kosmischen Dimensionen. Hier kommt er, um für immer in unserer Mitte zu leben, mit seiner heilenden, tröstenden und ja auch feiernden Gegenwart. Jesus hat Himmel und Erde wieder miteinander verbunden. In der letzten Szene der Bibel gibt es nicht die Vision von Menschen, die in den Himmel gehen, wie sich das viele vorstellen. Wir sehen auch nicht Jesus auf die Erde kommen. Das neue Jerusalem, die Braut Gottes, besteht doch aus dem Volk Gottes. Und die sind doch schon auf der Erde. Wie können die denn auch im Himmel sein? Die Erklärung finden wir zum Beispiel im Kolosserbrief. In Kapitel 3, Vers 3 sagt Paulus: Euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Wenn jemand zum Messias gehört, dann lebt er weiter auf dieser Erde. Er hat aber auch als Geschenk von Gott ein neues, verborgenes Leben, das Teil der verborgenen Wirklichkeit ist, die am letzten Tag offenbart wird. Dann ist alles erfüllt. Wer Durst hat, dem werde ich umsonst von dem Wasser zu trinken geben, das aus der Quelle des Lebens fließt. Mit dem Begriff Durst erfasst die Bibel den Gesamtzustand des Menschen. Die Seele, das hebräische Wort ist Nefesh, die Seele, die Person, die ist im Alten Testament die Gurgel, der Schlund, die Kehle, der Dürstende. Wer Durst hat, dem will ich geben. Ich will und werde dem, den ich für mich geschaffen habe, alles geben, wonach ihn jemals verlangt hat. Denn aller Durst in seinem Leben war nichts anderes als der Durst nach mir. Ich brauche Gott nichts anderes zu bringen als meinen großen Durst. Und er gibt mir die Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Umsonst? Ich muss doch dafür kämpfen, ich muss doch überwinden, ich muss siegreich aus dem Kampf hervorgehen. Das steht doch in Vers 7. Das alles wird das Erbe dessen sein, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Ich muss also mehr tun, ich muss kämpfen. Das Buch der Offenbarung beschreibt die Gläubigen oft als diejenigen, die den Angriff des Bösen überwinden, indem sie ihren Glauben an Christus behalten. Wer waren die ersten Adressaten dieses Buches, die Menschen, die Johannes im Blick hatte? Er schrieb an Menschen, die im Begriff waren, mehr Leid und Tod und Trauer und Weinen und Schmerz zu erfahren, als wahrscheinlich jemals jemand von uns gesehen hat oder sehen wird. Gott sei Dank. Am Ende des ersten Jahrhunderts war der römische Kaiser Domitian der erste Kaiser, der mit einer groß angelegten systematischen Christenverfolgung begann. Die Christen sollten vernichtet werden. Wenn dir das droht, bleibst du dann bei deinem Glauben, bei deinem Erlöser? Oder schwörst du ab, weil du dein Leben nicht verlieren willst, dein irdisches Leben? Wenn deine Wünsche, deine Hoffnungen, deine Ziele sich nicht verwirklichen lassen, wenn es einfach nicht geht, nicht passiert, bleibst du dann trotzdem an der Seite von Jesus Christus? Was hat Johannes den Menschen damals, die brutal verfolgt und umgebracht wurden, was hat er ihnen gegeben, damit sie sich dem stellen konnten, damit sie durchhalten konnten? Johannes hat ihnen das hier gegeben. Johannes gab ihnen den neuen Himmel und die neue Erde. Er gab ihnen Hoffnung, ja, für die Zukunft, aber es ist kein Vertrösten auf ein Irgendwann einmal. Er gab ihnen eine so starke Hoffnung, dass diese Hoffnung ihr Verhalten selbst in dieser brutalen, fürchterlichen Gegenwart bestimmte. Und diese Hoffnung darfst und sollst auch du haben. Du sollst nicht dieselbe grauenhafte Erfahrung machen, aber auch du hast oder kannst haben Probleme, Not, Bedrängnis. Das Einzige, was du dann tun musst, ist, dich an Jesus Christus festzuhalten. Ich will es an einem vielleicht etwas platten Beispiel erklären. Wenn ich in Frankfurt am Hauptbahnhof in den Zug nach Hamburg einsteige, werde ich nicht in München ankommen, so sehr ich das will. Wenn ich nach München will, muss ich schon in den richtigen Zug einsteigen. Und wenn ich dann in diesem Zug bin, bin ich noch nicht in München. Meine Hoffnung, mein Ziel ist es, in München aus dem Zug auszusteigen. Dafür muss ich aber den richtigen Zug nehmen. Wenn ich also will, dass mein Durst gestillt wird, und diesen Durst haben wir alle, ob wir nun an Gott glauben oder nicht, wenn ich will, dass mein Durst gestillt wird, dann muss ich zu dem gehen, der meinen Durst auch stillen kann. Das wirklich gültige, endgültige Bild, das Bild, das mit seiner Gültigkeit über das Ende hinaus besteht, das haben wir eben gehört. Es ist das Bild einer herrlich geschmückten Braut, einer wunderbaren Stadt, die sich auf ein unfassbar schönes Ereignis vorbereitet, einer Stadt, in der es kein Leid und keine Tränen gibt. Die Offenbarung sagt mir, die Gegenwart, in der du bist, ist die Vorbereitung für diese Zukunft. Der Tod ist nicht das Ende und das Chaos auf der Erde ist nur der vorletzte Tag. Das ist auch unsere Aufgabe als Christen, der Welt zu sagen, zu zeigen und vorzuleben, dass wir nicht unterwegs sind zu einer letzten Verzweiflung, zur letzten Trostlosigkeit, sondern zur Hochzeit. Und wer einer Hochzeit entgegengeht, ist anders unterwegs. Und wenn es die eigene Hochzeit ist, dann ist er im Voraus schon durchglüht von dem, was auf ihn zukommt. Das Buch der Offenbarung gibt Hoffnung, die über das Jetzt hinausblickt, über die Dunkelheit in das Licht, über den Tod in das Leben, über das Ende in den Anfang. Unsere Zukunft als Christen ist der neue Himmel, ist die neue Erde. Wenn wir das im Blick haben, werden unsere Entscheidungen in der Gegenwart andere, bessere sein. Lasst uns beten. Vater, wir bitten dich, uns zu helfen, zu verstehen, wie groß unsere Hoffnung ist. Wir bitten dich, uns zu helfen, dass wir damit anfangen können, in Übereinstimmung mit dieser Hoffnung zu leben. Wir bitten dich, dass du jetzt beginnst, diese Hoffnung nicht nur zu einem abstrakten Glauben in unseren Köpfen, sondern zu einer lebendigen Realität in unseren Herzen zu machen. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.